Karthago ist für uns heute meistens immer noch so ein schillernder Name. Eine frühe Weltmacht, fortschrittliche Seefahrer und florierende Handelsplätze im ganzen Mittelmeer. Doch das änderte sich, als eine neue Macht im Mittelmeerraum auftrat, nämlich Rom.
Es folgten drei Kriege Roms gegen Karthago und darin finden sich eine spektakuläre Überquerung der Alpen mit Elefanten und ein nörgelnder Senator, der ständig betonen musste, dass er der Meinung ist, dass Karthago zerstört werden müsse. Aber worum ging es bei diesen Kriegen eigentlich?
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal wieder um ein großes Thema, das sich immerhin auch über einen Zeitraum von über 100 Jahren in der römischen Geschichte zieht. Roms Kriege gegen Karthago. Viele einzelne Stationen daraus hat man sicher schon mal gehört, wie Hannibal und den schon angesprochenen Zug über die Alpen. Aber warum war das eigentlich so ein Geniestreich? Was hat die Kriege ausgelöst und musste Karthago denn nun zerstört werden?
Das ist ja schon das Ende der Auseinandersetzung. Ich würde heute mal wieder vorne anfangen. Wer sind diese beiden Mächte überhaupt, die sich hier gegenüberstehen? Wer sind die Karthager? Aber wir sollten natürlich auch einen Blick darauf werfen, wer die Römer im 3. Jahrhundert vor Christus sind.
Gut, dann fangen wir da doch mal an.
Soll ich was zu Karthago sagen?
Ja, gerne.
Das antike Karthago lag im heutigen Tunesien. Was heißt lag? Es liegt da immer noch. Es heißt heute Kartatsch und liegt etwas außerhalb von Tunis. Die Stadt ist schon relativ alt. Die ältesten archäologischen Funde stammen aus der Zeit um 750 vor Christus. Einige schriftliche römische Quellen berichten auch, dass die Stadt schon im 9. Jahrhundert vor Christus gegründet worden sein soll. Dabei ist aber auch der Name sehr interessant, denn Karthago kommt von Kartadascht. Das bedeutet neue Stadt.
Was war denn so neu an Karthago?
Die Leute, die die Stadt gegründet haben, kamen von relativ weit weg. Karthago ist nämlich eine phönizische Stadt und wurde von Menschen aus Tyros gegründet. Das ist eine der wichtigsten phönizischen Städte und die liegt im heutigen Südlibanon. Die Karthager sind also auch Phönizier und die Phönizier waren Seefahrer. Dabei ging es viel um Handel. Schon zu diesem Zeitpunkt gab es weitreichenden Handel über das Mittelmeer. Die Phönizier handelten aber nicht nur, sie gründeten auch neue Städte und eine davon ist Karthago, das an einer strategisch bedeutsamen Stelle liegt. Zum einen ist es so grob gleichweit vom östlichen und westlichen Rand des Mittelmeers entfernt und die Karthager handelten ihre Waren westwärts bis Gibraltar und darüber hinaus. Mit Blick auf Afrika liegt es am nördlichen Ende einiger Karawanenrouten, womit die Stadt auch an einem wichtigen Punkt im Sahara-Handel liegt. Und es ist sehr nah an den großen Inseln im Mittelmeer, an Sardinien und Sizilien. Und um Sizilien wird es gleich auch nochmal besonders gehen. Vielleicht noch kurz was zum Namen der Phönizier. Dabei handelt es sich um eine griechische Bezeichnung. Die griechische Bezeichnung Phoinikes kommt von einem sehr wichtigen Handelsgut der Phönizier, nämlich Purpur. Purpurgefärbte Kleidung war ein typisches phönizisches, sehr kompliziertes Handwerk und ein echter Exportschlager. Von dieser Purpurfarbe haben die Phönizier ihren griechischen Namen. Der ist übrigens sprachlich auch verwandt mit dem Phönix, bei dem es sich ja auch um einen leuchtend roten Vogel handeln soll. Wir beschäftigen uns ja heute mit Rom und auch die Römer übernahmen diesen Namen und nannten die Phönizier auf Latein Pöni. Und damit waren eben nicht nur die Phönizier an der Levante-Küste gemeint, sondern auch die in den neu gegründeten Städten, allen voran die in Karthago. Wenn wir über Nordafrika sprechen, dann sind mit Phöniziern, Puniern und Karthagern dieselben Menschen gemeint. Die Nachfahren der ursprünglich von der Levante-Küste stammenden Phönizier.
Wie ist es denn nach der Gründung mit Karthago weitergegangen?
Karthago ist relativ schnell einflussreich geworden. Es blieb noch eine Zeit lang abhängig von der Mutterstadt Tyros. Handelsplätze sind eine gute Sache, aber man muss sie auch verteidigen können. Karthago verfügte auch über die entsprechenden militärischen Ressourcen, auch hier hauptsächlich auf See. Eine große Flotte, Häfen und gut ausgebildete Seeleute. Karthago wurde zur Schutzmacht anderer phönizischer Siedlungen und gründete eigene. Zum Beispiel auf Sardinien, Korsika, in Südspanien und auf den Balearen. 539 vor Christus wurde dann Tyros von den Persern erobert. Das nutzte Karthago, um sich unabhängig zu machen. Man hat das meistens nicht so auf dem Schirm, aber auch Karthago war in die Perserkriege verwickelt. Die Karthager waren persische Verbündete und trugen Konflikte mit den Griechen im westlichen Mittelmeer aus. Denn auch die Griechen hatten überall an der Mittelmeerküste Kolonien gegründet, zum Beispiel Marseille in Südfrankreich, Neapel in Italien oder Syrakus auf Sizilien. Das sind alles griechische Städte.
Ich habe da schon wieder Sizilien gehört.
Ja, das sollte man mal im Hinterkopf behalten. Vor allem profitierte Karthago aber vom Handel. Im 4. und 3. Jahrhundert vor Christus war es die reichste Stadt im Mittelmeerraum, deren Einflussgebiet sich über den Westen Nordafrikas, Südspanien und viele Inseln erstreckte, darunter auch große wie Sardinien und Korsika.
Also ich glaube, da kann Rom zu diesem Zeitpunkt nicht mithalten.
Wie sah es denn da zur selben Zeit aus?
Also man denkt bei Rom ja auch immer schnell an dieses riesige Imperium. Das existierte in dieser Form im 4. und 3. Jahrhundert vor Christus aber noch nicht. Rom war auf dem Weg, eine Großmacht zu werden. In der frühen Republik hatte Rom nach und nach alle Städte um sich herum erobert und Rom beherrschte zu diesem Zeitpunkt Mittelitalien. Wir haben es eben ja schon gehört, der Süden Italiens und Sizilien waren griechisch geprägt. Also das waren griechische Städte, die dort gegründet wurden. Je weiter Rom also nach Süden expandierte, desto häufiger kam es in Konflikt mit diesen Städten. Zunächst kämpften Rom und Karthago gemeinsam gegen die griechischen Städte, weil beide ein Interesse daran hatten, diese zu schwächen. Rom wollte das italienische Festland kontrollieren und Karthago ging es um seinen Einfluss auf Sizilien. Karthago als Seemacht und Rom als Landmacht kamen sich dabei auch lange nicht ins Gehege. Die beiden Mächte hatten schon vorher immer wieder Verträge miteinander geschlossen, die die gegenseitigen Interessen wahren sollten. Das änderte sich jetzt mit dem römischen Sieg gegen Pyrrhus im Jahr 275 vor Christus. Das ist der Pyrrhus, nach dem auch der Pyrrhus-Sieg benannt ist, aber die Details sollen uns jetzt hier mal nicht interessieren. Seitdem, also seit 275 vor Christus, herrschte Rom nämlich auch über Süditalien, über die vorher unabhängigen griechischen Städte dort. Das heißt, Rom war jetzt auch die Schutzmacht dieser Städte. Die waren vorher schon antikarthagisch eingestellt und Rom übernahm jetzt diese Sichtweise auch. Und auf einmal war Karthago als Gefahr dann doch ganz nah, nämlich nur auf der anderen Seite der Straße von Messina.
Rom und Karthago waren also oft Verbündete. Nun reicht der römische Einfluss bis nach Süditalien und der karthagische bis nach Sizilien, wo es die Westspitze unter seiner Kontrolle hat. Man beäugt sich also auch misstrauisch. Was hat den ersten Krieg denn dann ausgelöst?
Wie jetzt schon ein paar Mal angedeutet, geht es um Sizilien. Auf Sizilien gab es verschiedene Machtbereiche zu der Zeit. Im Westen, wie du schon gesagt hast, sitzen die Karthager. Der Großteil des Südostens wird von Syrakus aus beherrscht. Das ist, wie auch schon gesagt, ein griechischer Stadtstaat, der aber auch einen großen Teil des fruchtbaren Landes drumherum kontrolliert. Und im Nordosten saßen noch die Mamertiner. Das waren ehemalige Söldner im Dienste von Syrakus und die stammten aus Kampanien, waren also eine italische Gruppe. Die Mamertiner hatten hauptsächlich die Stadt Messana, das heutige Messina, unter ihrer Kontrolle. Zunächst gab es da nur einen regionalen Krieg zwischen den Mamertinern und Syrakus. Die Syrakusaner besiegten die Mamertiner 269 in einer Schlacht. Die Mamertiner baten daraufhin sowohl Karthago um Hilfe, das die Stadt daraufhin als Schutzmacht besetzte, als auch Rom, das ihnen 264 auch zur Hilfe kam.
Ich finde ja, Mamertiner klingt irgendwie nach einer Hunderasse. Ich kann das nicht so ernst nehmen, aber ist egal. Also die Römer haben 5 Jahre gebraucht, um Hilfe loszuschicken.
Also so ist zumindest die Chronologie bei Polybios. Aber die Frage, warum das 5 Jahre gedauert haben soll, ist ja berechtigt. Es ist zusätzlich noch merkwürdig, dass die Mamertiner gleichzeitig Rom und Karthago um Hilfe gebeten haben sollen. Wie genau die Situation bei Ausbruch des Krieges aussah, wird immer noch in der Forschung diskutiert. Gab es vielleicht mehrere Kriege und nachdem beim ersten Mal Karthago zur Hilfe kam, kam Rom beim zweiten Mal? Stellt Polybios die Situation absichtlich verzerrt dar, um zu verschleiern, dass Rom hier einen Vertrag gebrochen hatte? Das ist nicht ganz klar, aber die Gründe für den Kriegsausbruch sind ein bisschen merkwürdig.
Welchen Vertrag hatte Rom denn gebrochen?
Dadurch, dass sie jetzt militärisch auf Sizilien aktiv wurden, hatten sie einen vorher mit Karthago geschlossenen Vertrag gebrochen, der Sizilien als Einflussgebiet Karthagos festgelegt hatte und dafür Süditalien als das Roms.
Also so ganz einwandfrei war das nicht.
Nee, und das wusste auch der Senat in Rom wahrscheinlich. Denn hier haben wir die nächste Auffälligkeit, dass angeblich nicht der Senat den Krieg beschloss, sondern die Volksversammlung. Also das ist nicht verboten, aber super ungewöhnlich. Angeblich diskutierte der Senat hin und her und kam zu keinem Ergebnis, ob man da jetzt eingreifen soll oder nicht, woraufhin dann die Volksversammlung den Beschluss fasste. Dort waren die einfachen Menschen organisiert und die glaubten, dass man mit einem Sieg gegen Karthago auf Sizilien reiche Beute machen könnte.
Also ging es wieder mal ums Geld.
Bei den einfachen Menschen vielleicht, aber bei den Senatoren, allen voran den Konsuln, die diesen Krieg dann führen mussten, ging es auch um Prestige. Ein Sieg gegen Karthago machte sich sehr gut im Lebenslauf. Also schon möglich, dass der Senat uneins war, dass die einen das für ein völlig unnötiges Risiko hielten, die anderen aber mit dem Krieg eine Möglichkeit sahen, ihre Karriere voranzubringen. Also die genauen Umstände, wie und warum dieser Krieg ausgebrochen ist, liegen etwas im Dunkeln. Fest steht aber, dass Rom 264 einen Konsul mit Truppen nach Sizilien schickte, um Messana unter die Arme zu greifen und damit den Vertrag brach, den es mit Karthago geschlossen hatte. Einige Römer haben später argumentiert, die Karthager hätten ja aber den Vertrag zuerst gebrochen. Das stimmt aber nicht.
Wie verlief der Krieg denn dann weiter?
Wir sparen es uns jetzt mal, jede einzelne Schlacht durchzugehen. Aber zunächst mal wurde der Krieg auf dem Land geführt und die Römer sind dabei sehr erfolgreich. Mit dem König von Syrakus schließt Rom einen milden Friedensvertrag. Der ist also erstmal raus. Und Rom erobert weite Teile Westsiziliens, beißt sich aber an den karthagischen Festungen an der Küste die Zähne aus. Die können nämlich von See aus immer und immer wieder mit Nachschub versorgt werden, sodass die Römer mit einer Belagerung nicht weit kommen. Und ansonsten sind die Festungsmauern mit den damaligen Mitteln unüberwindlich. Der ganze Konflikt verlegt sich zunehmend auf das Meer. Rom war keine Seemacht und baute jetzt in einem Wahnsinnstempo eine riesige Flotte. Wie das geht, schaute man sich bei Karthago ab. Weil die Römer aber nicht so geübte Seefahrer waren, entwickelten sie noch eine Innovation, die ihnen half, die Nachteile, die sie beim Navigieren hatten, auszugleichen. Sie entwickelten eine Enterbrücke. Die römischen Schiffe waren also mit einer Zugbrücke ausgestattet, die auf der Unterseite einen Dorn aus Metall hatte. Wenn man die Brücke herunterfallen ließ, rammte sich der Dorn in das Deck des gegnerischen Schiffes und man hatte eine feste Verbindung, über die man dann auf das andere Schiff gelangen konnte. Das war sehr effektiv und die Karthager fanden nicht so richtig einen Weg, um damit umzugehen. Diese Enterbrücke hatte aber auch große Nachteile, dazu kommen wir noch. Rom ist in vielen Seeschlachten siegreich und gewinnt damit Selbstvertrauen, auch als Seemacht zu agieren.
Und wie ging es dann weiter?
Die nächsten Jahre geht es auf Sizilien hin und her. Den Karthagern gelingen auch Rückeroberungen. Entscheidend ist dann, dass die Römer im Jahr 256 und 255 nach Nordafrika übersetzen und das karthagische Mutterland bedrohten. Die Römer landen also in Nordafrika und Karthago befindet sich gerade in einer schlechten Lage, da es mit Aufständen der Einheimischen zu kämpfen hat. Der römische Konsul stellt sehr harte Friedensbedingungen und Karthago lehnt dieses Friedensangebot ab. Damit haben die Römer möglicherweise nicht gerechnet. Karthago rüstet auf und holt sich einen Söldnerführer aus Sparta zur Hilfe. Der stellt innerhalb kürzester Zeit ein perfekt trainiertes Heer zusammen und kämpft an der Seite Karthagos. Die Römer verlieren in einer Schlacht beim heutigen Tunis. Dabei sind natürlich viele Soldaten ums Leben gekommen, aber es kommt noch schlimmer. Die Römer müssen fliehen und werden auf eine eilig bereitgestellte Flotte verladen. Insgesamt waren 464 Schiffe unterwegs, als die Flotte bei Camarina vor der Südostküste Siziliens in einen heftigen Sturm gerät. Nur etwa 80 dieser Schiffe erreichen den Hafen von Syrakus. Die restlichen 384 Schiffe gehen unter. Dabei sind Zehntausende, eventuell bis zu 100.000 Menschen ertrunken. Das ist eines der schwersten Schiffsunglücke jemals. Es ist diskutiert worden, ob das eben auch an diesen Enterbrücken lag, die die Schiffe schwer in der Balance zu halten machten und es schwerer machten zu manövrieren. Vielleicht war der Sturm aber auch einfach völlig unabhängig davon zu stark.
Hat sich Rom denn von dem Schock erholt?
Ja, erstaunlich schnell. Man brauchte zwar ein paar Jahre Zeit, aber die Römer starteten ein neues Flottenbauprogramm und konnten auch die Verluste an Soldaten offensichtlich gut ausgleichen. In den folgenden Jahren zieht sich der Krieg auf Sizilien hin. Für beide Seiten war das ein schwerer Krieg, weil sie unter den hohen Kosten und den hohen Verlusten von Menschen litten. Entschieden wurde der Krieg dann erst im Jahr 241 v. Chr. Die Römer siegen in der Schlacht bei den Ägatischen Inseln. Dabei verliert Karthago etwa die Hälfte seiner Flotte und hat nicht mehr die finanziellen Mittel, diesen Krieg weiterzuführen. Karthago bittet um einen Friedensvertrag.
Sind die Römer darauf eingegangen?
Ja, sind sie, aber sie stellen harte Bedingungen. Karthago musste sich von Sizilien komplett zurückziehen. Es musste eine Summe von 3.200 Talenten Silber in 10 Jahren zahlen. Also ein Talent sind ca. 26 Kilo Silber. Das ist also extrem viel Geld. Und es gab noch ein paar kleinere Punkte, die lassen wir hier jetzt aber aus.
Damit herrschte ja dann erstmal Frieden nach 23 Jahren Krieg.
Ja, für Karthago hatte das aber noch ein Nachspiel. Die Karthager entließen in Karthago ihre restlichen Truppen, eben auch die Söldner. Irgendwie muss es dann zu einem Streit um die Soldzahlungen gekommen sein und das löste einen Aufstand in Nordafrika aus, dem sich die nicht-phönizische Landbevölkerung anschloss. Den Aufstand konnte Karthago schließlich niederschlagen, aber auch auf Sardinien, das ja auch unter der Kontrolle Karthagos stand, kam es zu Aufständen gegen die Herrschaft Karthagos. Die Söldner baten Rom um Hilfe und Rom tat nichts. Das war im Friedensvertrag schließlich auch vereinbart worden. Letzten Endes vertreibt dann die sardische Bevölkerung die Söldner und Karthago will seine Macht jetzt wieder herstellen. Und erst dann greifen die Römer ein. Sie sehen das als Aggression und besetzen Sardinien. 227 vor Christus wurden Sardinien und auch Korsika römisch. Das war vertragswidrig, aber die Karthager wehrten sich nicht dagegen. Sie begannen nun andere Gebiete zu erschließen. Karthago besetzte nun nämlich die Iberische Halbinsel, die dann im Zweiten Punischen Krieg eine große Rolle spielte.
So ist es. Die Iberische Halbinsel war für Karthago lohnend, denn zum einen gab es dort große Silbervorkommen, die Karthago ausbeuten wollte, und zum anderen hoffte man in Karthago neue Söldner anwerben zu können, nämlich Kelten und Iberer, die dort lebten. Dazu gründeten sie wie gehabt Städte vor allem an der Küste, unter anderem übrigens das heutige Cartagena. Bis heute einer der bedeutendsten Häfen im Mittelmeer. Cartagena hieß damals Karthago Nova, also Neu-Karthago. Das ist ein bisschen witzig, weil Karthago ja schon neue Stadt bedeutete. Sie gründeten hier also die neue Stadt. Neu-Neustadt, oder wie man das auch immer auf Deutsch sagen würde. Das wollte ich nur kurz erzählen, weil es witzig ist.
Wie reagierte Rom denn da drauf? Also jetzt nicht auf den Namen, sondern darauf, dass Karthago sich jetzt in Spanien breitmachte.
Die hatten ein genaues Auge darauf, ließen Karthago aber erstmal machen. Die Karthager hatten ja auch eine gute Begründung. Sie sagten den Römern, wir müssen echt viel Geld an euch bezahlen. Irgendwo müssen wir es ja hernehmen. Das ließ Rom auch erstmal so stehen. Man schloss dann noch einen Vertrag, den sogenannten Ebro-Vertrag. Der beinhaltete, dass die Karthager den Fluss Ebro nicht nach Norden überschreiten würden. Also zu militärischen Zwecken. Sonst durfte man da natürlich schon rüber. Das bedeutete aber auch, alles südlich des Ebro war karthagisches Einflussgebiet. Da hatten sich die Römer rauszuhalten.
Nur damit alle mitkommen, der Ebro liegt ziemlich weit im Norden Spaniens. Im Grunde war damit also fast die komplette Iberische Halbinsel für Karthago reserviert. Wie kam es denn jetzt erneut zum Krieg?
Der Krieg entzündete sich genau an diesem Vertrag und an der Stadt Sagunt. Denn Sagunt lag eindeutig südlich des Ebro, hatte sich vorher aber schon, also bevor der Krieg ausbrach, unter den Schutz Roms begeben. Sagunt provozierte jetzt auch heftig und überfiel immer wieder umliegende Städte, um für Unruhe zu sorgen. Damit zog es die Aufmerksamkeit Karthagos überhaupt erst auf sich. Die Karthager belagerten Sagunt und Sagunt bat die Römer um Hilfe. Klassischer Bündnisfall. Für Sagunt ging das Ganze nicht auf, denn die Römer warteten so lange, bis Karthago die Stadt eingenommen hatte. Erst dann griffen sie ein und behaupteten ein Jahr später, die Stadt habe unter ihrem Schutz gestanden und Karthago hätte diese Stadt nicht angreifen dürfen. Verantwortlich für die Belagerung war ein gewisser Hannibal. Die Römer verlangten von Karthago, Hannibal auszuliefern. Aufgrund des Ebro-Vertrags sahen die Karthager aber überhaupt keinen Grund dazu. 218 vor Christus erklärte Rom Karthago daraufhin den Krieg.
Für Rom stand aber ja auch einiges auf dem Spiel.
Ja, es geht hier um Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit. Viele Städte in Italien hatten ebensolche Bündnisabkommen mit den Römern wie Sagunt. War dieses Bündnis also im Zweifelsfall nichts wert? Würde Rom den anderen Städten auch nicht beistehen? Rom musste beweisen, dass es ein zuverlässiger Bündnispartner war und dass es seine Vormachtstellung in Italien zu Recht hatte. Man muss aber sagen, dass das für Rom auch ein willkommener Anlass war, den Krieg zu erklären, denn man hatte das Vorgehen Karthagos in Hispanien schon lange kritisch beäugt, hatte mitbekommen, dass Karthago die schwere Niederlage im Ersten Punischen Krieg erstaunlich gut weggesteckt hatte und nun einfach weitermachte. Auf Sizilien hatte man Karthago vielleicht geschlagen. Aber das, was in Hispanien vor sich ging, machte den Römern Angst. Und der eine oder andere forderte, gegen Karthago zurückzuschlagen, bevor es wieder eine Großmacht werden konnte.
Wir heute würden so einen Präventivkrieg ja in der Regel als völkerrechtswidrig ansehen, oder?
Ja, aber die Römer hatten noch kein Völkerrecht im modernen Sinne und auch keine Unterscheidung eines Präventivkriegs von anderen Kriegsgründen. Das war für die Römer jetzt kein abwegiger Kriegsgrund. Als Aufhänger genommen hat man dann aber trotzdem den Bündnisfall mit Sagunt.
Also die Römer wollen Sagunt zur Hilfe kommen. Was passierte dann?
Hannibal sah sich auch nicht an den Vertrag gebunden. Man darf ohnehin bezweifeln, dass er das jemals so gesehen hat. Denn der Ebro-Vertrag wurde zwischen Rom und Hannibals Vorgänger in Hispanien geschlossen. Und hier hatten Römer und Karthager wohl auch eine unterschiedliche Rechtsauffassung. Rom sah das als Vertrag zwischen zwei Staaten. Karthago sah das als einen Vertrag, den einer ihrer Feldherren geschlossen hatte. Und wenn der tot war, galt der Vertrag auch nicht mehr weiter. Hannibal fühlte sich wahrscheinlich also nicht an einen Vertrag gebunden, den er ja gar nicht geschlossen hatte. Im Vergleich zum ersten Punischen Krieg hatten sich aber die Vorzeichen gedreht. Rom war jetzt die beherrschende Seemacht im westlichen Mittelmeer. In Hispanien war Karthago aber auch eine gewaltige Landmacht geworden. Krieg auf See zu führen war für Hannibal also ziemlich aussichtslos. Im Sommer 218 vor Christus stellte Hannibal in Cartagena ein Heer zusammen und zog mit ihm in Richtung Norden über Land. Er zog zuerst über die Pyrenäen und im Süden Galliens vorbei an römischem Einflussgebiet. Das heißt vor allem vorbei an der Region um Marseille. Als Hannibal über die Rhone setzen wollte, hielten ihn mit Rom verbündete Gallier zunächst auf. Außerdem schickten die Römer jetzt eine Flotte dorthin, um Hannibal aufzuhalten. Das gelang ihnen aber nicht. Hannibal war schneller und zog einfach weiter. Im Spätherbst 218 vor Christus stand Hannibal mit seinem Heer am Fuß der Alpen,
die er jetzt überqueren musste. Kurz vor dem Winter.
Das ist ja auch als große Meisterleistung Hannibals in die Geschichte eingegangen und das war es sicher irgendwo auch. Hannibal hatte ein Heer von 50.000 Männern, 9.000 Reitern und 37 Elefanten dabei. Die mussten da jetzt irgendwie über dieses Hochgebirge kommen.
Haben wir noch Zeit für ein paar Elefanten-Fun-Facts, bevor wir darüber sprechen, wie Hannibal das gelungen ist?
Klar. Falls ihr euch auch schon mal gefragt habt, wo Hannibal die Elefanten eigentlich her hatte, in der Antike gab es in Nordafrika noch Elefanten. Es ist umstritten, ob damals afrikanische Elefanten bis in den Norden des Kontinents verbreitet waren oder ob es sich um eine eigene, mittlerweile ausgestorbene Art handelte, den nordafrikanischen Elefanten. Hannibals Elefant hieß übrigens Surus, was so viel wie Syrer bedeutet. Daher vermutet man auch, dass dieser Elefant ein asiatischer Elefant war. Surus trug angeblich ein rotes Tuch, einen roten Schild und eine Plattform, von der aus Hannibal agieren konnte. Diese letzte Information stammt allerdings aus einer Komödie des Dichters Plautus und ist daher vielleicht auch Fiktion. War das erstmal genug über Hannibals Elefanten?
Ich denke ja.
Okay, Hannibal wollte also über die Alpen. Dabei machten ihm zunächst das schlechte Wetter und Geröll einen Strich durch die Rechnung. Die höchste Stelle war laut den Quellen in 9 Tagen erreichbar. Dort schlug Hannibal ein großes Lager auf. Livius berichtet auch, dass die Soldaten schon auf die Po-Ebene schauen konnten, als sie aufbrachen. Das war allerdings ein schwieriges Unterfangen. Erstmal musste man den Weg freiräumen, weil dort Geröll lag, und dann stieß man auf Schnee, mieses Wetter und es wurde ziemlich rutschig. Das war also auch ein ziemlich gefährlicher Abstieg. Insbesondere mit 9000 Pferden, Elefanten und Versorgungswagen. Nicht alle Soldaten überlebten das. Die Elefanten aber übrigens schon. Der Abstieg ging aber insgesamt etwas schneller und nach 16 Tagen stand Hannibal in Italien.
Jetzt hat man ja ein paar Anhaltspunkte. Weiß man, über welchen Pass Hannibal da gezogen ist?
Nein. Klar, man versucht das schon lange zu rekonstruieren, aber es kommen einfach mehrere Routen in Frage.
Nun ist Hannibal also in Norditalien. Die Römer haben wohl nicht damit gerechnet, dass Hannibal das Unternehmen noch im Spätherbst wagen würde. Dementsprechend befanden sich die römischen Truppen in ihren Winterquartieren und waren nicht sofort einsatzbereit. Hannibal ad portas, Hannibal vor den Toren, verbreitet sich wie ein Alarm in Italien. Wie reagierte Rom?
Hannibal hat nie unmittelbar vor den Toren Roms gestanden, aber eine Bedrohung war er natürlich schon. In den folgenden 2 Jahren setzte sich Hannibal in Italien fest und gewann mehrere entscheidende Schlachten gegen die Römer. Die bekannteste ist sicherlich die Schlacht bei Cannae, bei der die Römer vernichtend geschlagen wurden und ca. 60.000 Legionäre auf römischer Seite den Tod fanden. Diese Niederlage brannte sich ins kollektive Gedächtnis Roms ein. Diese Niederlagen hatten auch zur Folge, dass sich viele der italischen Bundesgenossen von Rom abwandten und zu Karthago überliefen. Aber nicht alle. Wichtige Städte wie Neapel blieben zum Beispiel an der Seite Roms. Daher gelang es Hannibal nicht, einen territorial klar abgrenzbaren Machtraum in Italien zu schaffen. Und wie schon im Ersten Punischen Krieg erholte sich Rom von den herben Verlusten. Die Römer konnten die hohen Verluste an Menschen und Materialien recht gut ausgleichen. Rom rekrutierte zum Beispiel jetzt auch Sklaven oder Kriminelle oder sehr arme Männer, die im Normalfall vom Kriegsdienst ausgenommen waren, weil sie sich die Ausrüstung nicht leisten konnten. Und so wendete sich das Blatt langsam. Rom gelang es, Hannibal zurückzudrängen und ihn auf den äußersten Süden Italiens zu beschränken. Bei diesem Krieg in Italien sterben nun dann doch auch alle Elefanten, außer Hannibals Elefant Surus. Auch der Kampf um Sizilien flammte übrigens wieder auf. Das erzähle ich aber auch nur kurz, weil die Römer im Jahr 212 die Stadt Syrakus einnahmen. Das war ja eine freie griechische Stadt bis dahin. Dabei gab es aber auch ein sehr prominentes Todesopfer, nämlich Archimedes. Auch in Hispanien sind die Römer erfolgreich. Auch dort gelingt es ihnen, karthagische Städte einzunehmen, am wichtigsten sicher die Hauptstadt auf der iberischen Halbinsel, nämlich Cartagena. Dieses Kommando führte seit 210 ein gewisser Publius Cornelius Scipio, der sich als sehr fähiger Feldherr erwies. Schließlich landeten die Römer auch in Nordafrika und schlossen ein Bündnis mit den Numidiern. Das war die indigene Bevölkerung im Westen Nordafrikas, die mit Karthago so ihre eigenen Probleme hatten. Ein Bündnis mit denen zu schließen, war also aus römischer Sicht ziemlich klug. Außerdem hob Scipio mittlerweile Truppen in Sizilien aus, mit denen er 204 vor Christus in Nordafrika landete. Römer und Numidier fügten den Karthagern in verschiedenen Schlachten erhebliche Verluste zu, sodass die Karthager Hannibal aus Italien zurückrufen mussten.
Wie ging der Krieg dann aus?
Es kommt im Jahr 202 bei Zama zu einer Entscheidungsschlacht. Karthago besitzt zwar die zahlenmäßig größere Streitmacht, aber das Bündnis Roms mit den Numidiern stellt sich hier als Vorteil heraus. Denn diese stellten im karthagischen Heer die Reiterei. Die fehlte den Karthagern jetzt, also Hannibals Heer hat keine nennenswerte Kavallerie mehr. Und dafür kämpfen die jetzt auf der Seite Roms. Karthago wurde besiegt und Hannibal riet dem Stadtrat in Karthago zu Friedensverhandlungen. Die Friedensbedingungen waren noch härter als nach dem Ersten Punischen Krieg. Karthago verlor alle Kolonien außerhalb Afrikas, musste seine Kriegsflotte auf 10 Schiffe reduzieren und in den nächsten 50 Jahren 10.000 Talente Silber als Reparationen zahlen. Und was sich noch als besonderes Problem herausstellen würde, Karthago musste Numidien als unabhängiges Königreich anerkennen und durfte keine Kriege ohne Zustimmung Roms mehr führen. Karthago war jetzt also von Rom abhängig. Jetzt haben wir ziemlich lange über die ersten beiden punischen Kriege gesprochen. Haben wir für den dritten denn heute überhaupt noch Zeit?
Ja, ich denke, das kriegen wir noch ganz gut hin, weil der dritte Krieg mit Abstand am kürzesten ist. Also er dauert auch nur 3 Jahre. Und so viel passiert auch gar nicht mehr. Ich möchte aber noch kurz auf die Zeit dazwischen eingehen. Wir haben zwischen den beiden Kriegen, also zwischen dem zweiten und dem dritten Punischen Krieg, nun 55 Jahre Frieden. Rom hat sein Gebiet deutlich erweitert und neben Italien nun auch Sizilien, Korsika, Sardinien, die Mittelmeerküste Hispaniens sowie in der Zwischenzeit auch Illyrien, also die östliche Adriaküste, sowie Makedonien unter seiner Kontrolle. Rom war also ab jetzt definitiv international eine ernstzunehmende Macht.
Was passierte mit Karthago?
Das ist erstaunlich, aber nur etwa 10 Jahre nach der verheerenden Niederlage und dem sehr ungünstigen Frieden mit Rom setzte in Karthago auch wieder ein gewaltiger wirtschaftlicher Aufschwung ein. Hannibal lebte ja noch und er stieß Reformen an, die Karthago weiterbrachten. Karthago wurde wieder zu einer Wirtschaftsmacht und irgendwann standen die Karthager in Rom beim Senat und sagten dem, ach ja übrigens, die 10.000 Talente Silber, die wir euch zahlen sollen, die haben wir schon erwirtschaftet, wir können das jetzt alles auf einmal zurückzahlen. Also das sind über 300 Tonnen Silber. Rom lehnte das ab, weil es Karthago lieber weiter in der Abhängigkeit halten wollte. In Rom hatte man einen sehr kritischen Blick auf diese Entwicklung in Karthago. In Nordafrika war aber keineswegs Friede. Denn es gab ja jetzt das Reich der Numidier. Und die expandierten kräftig und fielen immer wieder in karthagische Gebiete ein. Meistens rief man die Römer zu Hilfe, um zu schlichten. Aber die stellten sich eben immer auf die Seite der Numidier. Im Jahr 151 kam es dann zum Krieg zwischen Karthago und Numidien. Karthago fing einen Krieg an. Das war nach dem Friedensvertrag ja ausgeschlossen, wenn man die Römer nicht vorher gefragt hatte. Was machten die Römer denn nun?
In Rom gab es auch vorher schon Debatten darüber, ob man Karthago einfach wieder zu einer Wirtschaftsmacht aufsteigen lassen sollte oder ob von Karthago nicht immer noch eine Gefahr ausging und man das Reich besser zerstören sollte. Man kennt sicher diesen berühmten Satz Catos des Älteren, Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Mit diesem Satz beendete er angeblich jede seiner Senatsreden, egal um welches Thema es eigentlich ging. Cato war übrigens selbst auch mal in Karthago, weil er in dem vorher schon schwelenden Konflikt zwischen den Karthagern und Numidiern vermitteln sollte. Die Karthager lehnten seinen Vorschlag aber einfach ab. Da war er wohl ein bisschen eingeschnappt und von da an glühender Verfechter der Zerstörung Karthagos. Als jetzt im Jahr 151 Karthago ohne Erlaubnis Roms Krieg gegen die Numidier führte, erklärte Rom Karthago den Krieg. Dieses Mal zögerten sie also nicht lange. Dafür gab es zu viele Senatoren in Rom, die nur auf einen geeigneten Augenblick warteten. Dieser Krieg geht dann im Vergleich zu den ersten beiden auch relativ schnell zu Ende. Im Grunde belagern die Römer Karthago einfach 3 Jahre lang. Scipio Aemilianus, also das ist ein anderer Scipio als der eben, gelingt es schließlich, die Stadt einzuschließen und in Straßenkämpfen einzunehmen. Dabei wird die Stadt schon weitestgehend zerstört. Man geht davon aus, dass in Karthago etwa 500.000 Menschen lebten. Davon ergeben sich schließlich noch etwa 50.000 den Römern. Der Rest war tot. Die Überlebenden verkauft Rom in die Sklaverei. Karthago wurde vollständig dem Erdboden gleichgemacht und jeder, der versuchte, die Stadt wieder aufzubauen, wurde mit einem Fluch belegt. Konnte man in der Antike noch so machen.
War das Ende Karthagos?
Des Karthagos, wie man es bis dahin gekannt hatte. Die Römer richteten hier die Provinz Afrika ein. Damit war Rom nun endgültig eine Weltmacht und herrschte über das gesamte westliche Mittelmeer. Die Provinz hatte eine große Bedeutung für die Römer, da von dort ein großer Teil der Getreidelieferungen nach Rom kamen. Da denkt man bei Nordafrika nicht immer gleich dran, das war in der Antike aber noch so. Die Römer zerstörten aber nicht einfach alle karthagischen Städte. Die Städte, die unparteiisch geblieben waren, durften weiter bestehen und hatten eine gewisse Teilautonomie. Dort blieb auch die punische Kultur erhalten. Auch die punische Sprache übrigens. Die ist erst im 7. Jahrhundert nach Christus mit der Eroberung durch die Araber ausgestorben. Schließlich war es Cäsar, der im römischen Bürgerkrieg in den Jahren 47 und 46 vor Christus auch Krieg im westlichen Nordafrika führte, der die Neugründung Karthagos beschloss. Er kam dann nicht mehr dazu, vielleicht hat ihn der Fluch getroffen. Aber Augustus führte diese Neugründung schließlich durch. Karthago wurde daraufhin wieder relativ schnell eine der wichtigsten Städte im Römischen Reich. Nach Rom, Alexandria und Antiochia war es im 2. Jahrhundert die viertgrößte Stadt im kaiserzeitlichen Rom. Karthago wurde außerdem auch schon früh zu einem Zentrum des Christentums. Es gibt eine ganze Reihe von Heiligen und MärtyrerInnen, die aus Karthago stammten.
Karthago war also nicht komplett von der Bildfläche verschwunden. Trotzdem hatten die punischen Kriege die Machtverhältnisse im Mittelmeer komplett auf den Kopf gestellt. Rom stieg während dieser Zeit von einer größeren Regionalmacht in Mittelitalien zu einer Weltmacht auf. Mit einem neuen Selbstverständnis, einem neuen Selbstbewusstsein, aber auch neuen Problemen.
Wenn euch das übrigens näher interessiert, empfehle ich euch noch die Podcast-Folge über die späte Römische Republik.
Für ein neues Thema müsst ihr euch jetzt dann leider wieder 4 Wochen gedulden. Wir freuen uns aber, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Schaut sonst gerne bei YouTube unter Einfach Antike mal vorbei. Bis dahin.
Macht's gut.